Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen. Ich begrüße euch auch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres Schutzraum-Podcasts. Heute geht es um das Thema Cyber-Grooming. An meiner Seite heute im Studio ist Julia. Julia gehört ja auch zum Schutzraum-Team und ihr kennt sie schon aus der Podcast-Folge zu Interessen und Ängste von Kindern beim Thema Internet. Julia, heute hast du wieder ganz viele Informationen für uns mitgebracht. Wir möchten in unserem Podcast gerne immer wieder verschiedene Gefahren im Bereich der digitalen Medien thematisieren, diese begrifflich kennenlernen und auch deine Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einfließen lassen. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
In unserer Arbeit stellen wir immer wieder fest, gerade bei Eltern und PädagogInnen, dass die Ungewissheit über das, was Kinder und Jugendliche im Internet so machen, beziehungsweise was das Internet mit all seinen Facetten mit diesen macht, sehr stark ansteigt. So ist es auch bei dem Thema Cybergrooming. Hier ein paar Zahlen und Fakten zum Einstieg für euch. Bei der zuletzt durchgeführten Befragung des Landesamtes für Medien NRW, den Link findet ihr später auch in den Shownotes, fand man heraus, dass ein Sechstel, also ca. 16% der befragten Kinder zwischen 8 und 17 Jahren schon mal online nach einer Verabredung, beispielsweise zu einem Fotoshooting, gefragt wurden. 12% wurden sogar schon mal nach einem Foto oder sogar freizügigen Bildern gefragt, manchmal auch im Gegenzug für etwas anderes. 11% haben schon mal ein Nacktbild von einer erwachsenen Person zugeschickt bekommen und ebenso viele wurden sogar aufgefordert, ein Nacktbild zu senden. Ich habe jetzt schon etwas verraten, was konkret unter Cybergrooming verstanden werden kann. Julia, von dir würde ich ganz gerne mal genauer wissen, was ist Cybergrooming ganz genau? Ich bezeichne es immer so als einfache sexuelle Anmache übers Internet. Wie wird der Begriff bestimmt?
Ja, tatsächlich ist es ein bisschen mehr als nur die sexuelle Anmache. Erstmal, um das aufzudröseln, also Cyber-Grooming setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Einmal dem Cyber, das rekurriert dann auf den Cyberspace bzw. das Internet. Und zweitens Grooming, was so viel bedeutet wie pflegen. Der Gebrauch des Verbs pflegen finde ich aber hier sehr missverständlich und sollte in dem Kontext eher negativ verstanden werden, weil das Verb bezieht sich auf die Kontaktaufnahme und das meinst du dann mit dem Anbahnen sexueller Kontakte, aber auch der Pflege dieser Kontakte. Das heißt, Cybergrooming bezeichnet die systematische und gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen über das Internet, um diese dann später unter Ausnutzung von deren Unerfahrenheit, Abhängigkeit oder einer absichtlich herbeigeführten Zwangssituation online oder offline in sexuelle Interaktionen zu verwickeln. Damit ist Cybergrooming eigentlich eine Form von sexualisierter Gewalt im digitalen Raum, die als Vorbereitung für einen sexuellen Übergriff oder Missbrauch dient. Genau, und an dieser Stelle könnte ich auch noch aus meiner Berufspraxis erzählen. Kinder sind sich in der 4. Klasse bereits bewusst, dass hier eine Gefahr lauert. Und trotzdem antworten manche Kinder, vor allem mit steigendem Alter, dass sie schon mal mit fremden Personen geschrieben haben. Ich denke hier, dass Kinder die Erfahrung dieses Reizes total interessant finden, ohne sich der Stolperfalle dahinter bewusst zu sein. Zahlen dieser 4. Befragungswelle der Landesanstalt für Medien NRW, die du dann eben auch schon benutzt hast, unterstützen meine Beobachtung, denn 33% der befragten Kinder und Jugendlichen schrieben oder haben geäußert, gelegentlich mit Fremden zu schreiben oder sogar regelmäßig. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass viele Kinder bereits nur mit den Menschen schreiben, die sie persönlich kennen. Das ging auch aus der Befragung hervor und ist auch eine wichtige Seite, die bei den Gefahren mitgenannt werden sollte. Und zusätzlich, und das betone ich auch gerne in Workshops, damit die Kinder jetzt keine so dolle Angst bekommen vor fremden Personen, dass auch nicht jeder fremde Kontakt schlecht sein muss. Es muss halt gut moderiert sein und Eltern müssen Acht geben.
Das heißt also, nicht schlecht sein heißt, dass eben Kinder und Jugendliche zum Beispiel beim Zocken andere Menschen kennenlernen, die gleichen Alters auch wirklich sind und die gleichen Interessen halt einfach haben.
Genau, genau. Und da gibt es auch in meinem persönlichen Umfeld Erfolgsgeschichten von Internetbekanntschaften und wie es beispielhaft ablaufen kann. Zur Seite der Kinder gehört aber auch meistens die Seite der Eltern. Deshalb möchte ich dich jetzt einmal fragen, sind sich die Eltern der Gefahr bei Cybergrooming überhaupt bewusst und fließt das Thema eigentlich in die Medienerziehung ein? Wie empfindest du das?
Eine super Frage. Vielleicht hole ich hier etwas weiter aus. Also ich finde es total super, wenn Eltern an unseren Informationsveranstaltungen teilnehmen. Das zeigt, dass sie sich auch in dieser Disziplin für ihre Kinder interessieren und einsetzen. Es gibt aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung heraus wenige Eltern, die sich dieser Risiken sehr bewusst sind. Das merkt man auch häufig an den Diskussionen, die dann einfach eher noch nachfragen, wie sie vielleicht mit bestimmten Gefahren eher umgehen sollen. Und dennoch dankbar sind, wenn sie Hinweise für Schutzmaßnahmen erhalten. Viele Eltern, die ich erlebe, haben von dieser Gefährdung schon gehört, jedoch nicht in dieser Schwere und der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit, dass quasi über jedes soziale Medium oder jedes Online-Game, wo eine Chatfunktion integriert ist, fast schon vorhersagbar ist, dass es irgendwann zu dieser Art Kontaktaufnahme kommt. Meine Wahrnehmung insgesamt ist, dass ein Großteil der Eltern sich dieser Sache gar nicht bewusst sind, ne, beziehungsweise einfach hoffen, dass ihrem Kind nichts passiert. Eltern schließen oft von ihrem Verhalten auf ihre Kinder, so ist mein Eindruck, und das ist ein großer Trugschluss. Das erleben wir ja auch in den Workshops mit den Jugendlichen, die von ihren Erfahrungen berichten, dass viele schon Kontakt zu fremden Erwachsenen haben bzw. gehabt haben. Eine Anleitung der Eltern hat dort komplett gefehlt. Und ich kann als Elternteil meinem Kind so viel mehr Sicherheit geben, wenn ich mich gerade bei dem Thema Medien schlau mache. Es gibt so viele wunderbare Angebote. Dann nehme ich mir einfach mal einen Abend Zeit und besuche eine Informationsveranstaltung und erhalte ganz viele Tipps für den richtigen Umgang mit Medien. Und mit richtigem Umgang meine ich auch, dass es an ganz vielen Stellen auch mehr als sinnvoll ist, bestimmte Medien und Games auch erst zu einem viel späteren Zeitpunkt zuzulassen. Die Diskussion haben wir häufiger, weil viele Kinder einfach noch zu jung sind. Das gilt nicht nur für das Thema Cybergrooming, sondern auch für weitere Gefahren wie Sucht, Gewalt, Selbsterstellung, Sexting und, und. Julia, mich interessiert an dieser Stelle auch mal das Verhalten der TäterInnen. Welche Taktiken verwenden diese Personen eigentlich, um das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen zu gewinnen? In welchen Umgebungen oder digitalen Räumen tritt Cybergrooming am häufigsten auf?
TäterInnen verfahren meistens nach einem mehrstufigen oder auch vierstufigen Verfahren. Dann haben wir einmal die Kontaktaufnahme, den Vertrauensaufbau, die Identitätsprüfung und der Übergriff an sich. Fangen wir erstmal bei der Kontaktaufnahme an. Kinder und Jugendliche werden über soziale Medien, also Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok oder in Online-Spielen wie Minecraft, Call of Duty, Brawl Stars, was auch immer, von fremden Personen angeschrieben. Alle Online-Spiele, die irgendwie einen Chat zur Verfügung stellen, in denen fremde Personen einen kontaktieren können. Kommen wir zum zweiten Schritt, dem Vertrauensaufbau. War die Kontaktaufnahme erfolgreich, bauen TäterInnen Vertrauen zu den Kindern und Jugendlichen auf, beispielsweise über Komplimente, Wertschätzung oder auch gleiche Interessen. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen fühlen sich gesehen. Zu potenziellen Risikofaktoren bei Betroffenen gehören wenige Vertrauenspersonen, ein hohes Bedürfnis nach Zuwendung oder der Wunsch nach Anerkennung, sexuelle Neugierde und einfach auch das Bedürfnis, Grenzen auszutesten. Außerdem haben Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen dem Erleben von Mobbing in der Schule und Cybergrooming gefunden. Wenn die Kontaktaufnahme erfolgreich war und eine Vertrauensbasis aufgebaut ist, beziehungsweise der dritte Schritt passiert so gleichzeitig, findet eine Identitätsprüfung der betroffenen Personen statt, um auch sicherzustellen, dass es sich um eine minderjährige Person handelt. Also die Identitätsprüfung findet von Seiten der TäterInnen statt. Leider nicht von Seiten der Minderjährigen. Und im letzten Schritt kommt es dann dazu, dass die TäterInnen, und es sind überwiegend Männer, entweder online oder offline sexualisierte Gewalt ausüben in Form von textbasierter und oder bildbasierter Kommunikation, beispielsweise indem Nacktbilder versendet werden oder sonstige Bilder oder Texte, sowas wie Sexting. Oder halt offline in Form eines Treffens. Und was da passiert, können wir uns alle ausmalen.
Ja, das ist schon echt beängstigend. Die Täterschaft, ich glaube, es sind zu 90% Männer, zu 10% Frauen, meistens bei den Männern in einem Alter zwischen 25 und 60 Jahren so ungefähr. Also ein breites Spektrum, die manchmal auch sogar in Gruppen handeln, also wo sie dann potenzielle gefährdbare Kinder und Jugendliche halt finden, dass man sich darüber eben auch austauscht. Und das ist natürlich schon echt kritisch. Und Kinder haben ja ein großes Urvertrauen allen Menschen gegenüber, dass sie erstmal allen Menschen vertrauen und müssen da dann eben irgendwann feststellen, dass es eben nicht so ist. Und das ist auch eine Sache, die wir den Eltern immer mitgeben, auch dann darüber zu sprechen, dass nicht alle Menschen lieb sind. Ne? Wir sagen ja häufig auch als Eltern unseren Kindern, wenn jemand vor der Schule steht, eine fremde Person und dich nach einem Namen oder einer Adresse fragt, dass du dieser Person nichts sagst, weil es vielleicht eine böse Person sein kann und das einfach dann meldest, damit du dann wieder in Sicherheit bist. Können Kinder deiner Meinung nach erkennen, dass Cybergrooming eine Gefahr birgt und dass sie solche Menschen auch vielleicht erkennen können? Und worin besteht diese Gefahr ganz genau?
Mit dem Begriff können Kinder absolut nichts anfangen. Also sobald ich den an die Tafel schreibe, kommt erstmal ein großes Fragezeichen. Darauf kommt aber in erster Linie gar nicht an. Wichtig ist, dass Kinder bereits jetzt verstehen, dass, was der Begriff zu erfassen versucht. Also, dass man mit fremden Personen nicht schreibt oder dass es diese fremden Personen gibt im Internet, die einen anschreiben können. Und es gibt Kinder, die haben Demut dem gegenüber und wissen auch, da ist was nicht richtig. Deshalb arbeiten wir auch in den Workshops mit der Analogie von den fremden Personen, die dann mal vor der Schule stehen. Und dann frage ich auch da die Kinder, würdet ihr mit dem mitgehen? Würdet ihr mit der Person reden? Und da ist eigentlich überall dieselbe Antwort, nein, das darf man nicht. Und dann wissen die auch, warum und weshalb, wieso. Dass es solche Menschen aber auch im digitalen Raum geben kann oder auch gibt, liegt dann halt erstmal nicht so nah mit der Analogie, aber dann schon näher. Und ist es nicht die Analogie, dann können Kinder schon auch bestimmen, dass es Menschen gibt, die pädosexuell sind. Also dann kennen manche Kinder auch schon den Begriff der Pädophilen. Ich nutze aber lieber den Begriff der Pädosexualität.
Was ist der Unterschied? Kannst du das ganz kurz erläutern?
Genau, also Pädophilie steht halt deshalb in Verruf, weil da eine Liebe zu Kindern wirklich hergestellt wird. Pädosexualität redet aber eher davon, dass das quasi ein Teil der Sexualität ist und dass es aber eher was Krankhaftes ist. Und man möchte sich ein bisschen von dem Liebesbegriff wirklich trennen, weil keine Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen bestehen kann. Dass Cybergrooming aber dann letztlich eine Gefahr darstellt, erkennen die Kinder. Ich glaube aber, dass sie häufig die Manipulation überhaupt beziehungsweise den Grad des manipulativen Verhaltens unterschätzen. Also, dass die Personen es da halt nicht gut mit einem meinen. Und das würde auch nochmal die These dieses Urvertrauens stützen.
Ja, ich finde den Vergleich auch nochmal gut, dass wenn du die Kinder fragst, ob sie auch mit so einer Person, die vor der Schule steht, in Kontakt treten würden oder nicht, das Gleiche versuchen wir auch immer wieder mit den Kindern und den Jugendlichen so ein bisschen zu challengen, wenn wir sie fragen, das Bild, was du gerade sozusagen vielleicht ins Internet gestellt hast, über ein soziales Medium, über dich, würdest du das auch ans schwarze Brett in der Schule hängen? Und da erleben wir da manchmal den gleichen Effekt, wo die Kinder oder die Jugendlichen einfach sagen, ey, nie im Leben, da kann es ja jeder sehen. Und somit ist das Internet viel abstrakter für die Kinder und die Jugendlichen und somit auch stellen sie sich dort dar, dass ohne zu merken, dass viele andere Menschen diese Bilder dann eben auch sehen können. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, das immer wieder mit dem normalen Leben, also der realen Welt eben dann auch zu vergleichen.
Ja, dann habe ich jetzt eine Frage an dich. Und zwar jetzt auch nochmal auf die Elternposition bezogen. Welche Anzeichen sollten Eltern denn beachten? Also gibt es Anzeichen, die darauf hindeuten, dass ihr Kind online belästigt wird? Und wie sollen Eltern reagieren, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Kind Opfer von Cybergrooming geworden ist?
Also grundsätzlich empfehlen wir den Eltern ja immer, die Kinder an die Hand zu nehmen, schon früh. Dass die Eltern die Kinder erleben und die Kinder auch die Eltern erleben, dass die Eltern auch ruhig ihre Werte teilen können, ihre Sorgen teilen können. Und sie einfach ihre Kinder dann bei den ersten Schritten ins Internet begleiten und sich auch als Ansprechperson immer wieder anbieten. Das heißt also auch ihre Kinder mit 100% Vertrauen überschütten, dass die Kinder immer den Mut haben, nicht bestraft zu werden, wenn etwas Schlimmes passiert, sondern auch immer die Eltern als Anlaufstelle eben nutzen. Es gibt einige Punkte, da sollte die Alarmglocke angehen. Gerade jetzt, wenn man sich zum Beispiel mal einen Chatverlauf anschaut. Ne? Zum Beispiel ist es dann natürlich sehr auffällig, wenn nach dem Aussehen oder dem Körperbau gefragt wird, wenn Worte mit sexuellem Inhalt benutzt werden, wenn ein auffällig starkes Interesse an Sorgen, Problemen und dem Leben insgesamt vorhanden ist, ist das halt schon wirklich alarmierend, gerade dann auch noch, wenn zusätzlich über sexuelle Dinge gesprochen wird. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass ein Kind irgendwie übers Internet von fremden erwachsenen Personen angesprochen wird, dann sind ein paar Schritte zu gehen, die wir empfehlen. Das kann man sowohl bei Cybermobbing auch machen oder auch bei Cybergrooming oder anderen Anbahnungen auch. Und als allererstes würde ich nicht reagieren, also nicht über das Internet reagieren und mit dieser anderen Person weiter in Kontakt bleiben, weil jede Reaktion auch wieder eine erneute Reaktion der anderen Person mit sich bringt. Ich würde auf jeden Fall alle Beweise sichern, das heißt Screenshots machen von den Chatverläufen. Und da Cybergrooming strafbar ist, gilt es natürlich auch, diese Beweise zu sichern und eine Anzeige bei der Polizei zu stellen. Das ist unsere Empfehlung. Und dann würde ich auf jeden Fall bei der Plattform, über die das Kind angesprochen wird, den Täter oder die Täterin melden und blockieren, dass sozusagen die Basis entzogen wird, weiterhin auf mein Kind einzugehen. Und natürlich würde ich mein Kind an die Hand nehmen und versuchen, gemeinsam den Fall zu lösen. Ich selbst denke auch, dass viele Kinder vollkommen unbedarft manchmal im Internet unterwegs sind und schnell solchen Herausforderungen ausgeliefert sind. Deswegen würde ich auch immer sagen, die Kinder trifft keine Schuld, weil eben die TäterInnen sehr, sehr geschickt sind.
Wenn denn jetzt kein Verdacht besteht, was können Eltern denn präventiv machen? Also gibt es da präventive Maßnahmen, die du empfehlen kannst? Und wie spricht man beispielsweise auch mit Kindern und Jugendlichen über das Thema Cybergrooming, ohne sie auf der einen Seite zu verängstigen oder auf der anderen Seite irgendwie ihre Neugierde zu wecken, mit fremden Personen zu kommunizieren?
Ja, also Prävention ist ja für uns das Wichtigste, dass wir sozusagen unsere Kinder an die Hand nehmen, aber wir natürlich auch eher auch die Eltern erstmal briefen darüber, was eben alles möglich ist, wie die Gefährdungslage gerade im Internet ist und welchen Gefahren und Risiken unsere Kinder eben ausgesetzt sind. Um die eigenen Kinder zu schützen, ist es schwierig, aus unserer Sicht ein Verbot für digitale Medien auszusprechen, weil die Endgeräte ja dann im Verborgenen manchmal genutzt werden und die Probleme im Unsichtbaren stattfinden und unsagbar gemacht werden. Hier ein kleiner Disclaimer von uns. Aus meiner Sicht ist es mehr als sinnvoll, dass Kinder bzw. Jugendliche nicht schon in der Grundschule ein eigenes Smartphone erhalten sollten, sondern erst viel später und auch erst viel später Zugang zu sozialen Medien erhalten. Kinder, insbesondere im Grundschulalter und darüber hinaus, müssen mehr geschützt werden und sind noch gar nicht stark genug, diesen Risiken begegnen zu können. Hat nun ein Kind ein eigenes Smartphone, sollten Eltern eine medienpositive Haltung üben und ihre Kinder bei der digitalen gesellschaftlichen Teilhabe an die Hand nehmen. Erstmal technisch, dann aber auch emotional. Emotional bedeutet eben auch, dass man ruhig auch mal seine Sorgen teilen kann, dem Kind mitteilen kann, dass man um bestimmte Sachen vielleicht auch Angst hat, dass das Kind versteht, warum manche Sachen einfach so wichtig sind. Und dann dazu eben Regeln aufstellen. Wir haben ja ein Spiel entwickelt, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist unser Abgemacht-Spiel. Das hilft gerade bei Kindern, die jetzt vielleicht ein Smartphone bekommen haben, die ersten Regeln und wichtigen Vereinbarungen spielerisch zu treffen. Wie zum Beispiel so etwas wie, ich bearbeite zuerst die Einstellung zur Privatsphäre in sozialen Medien. Ich behalte persönliche Informationen für mich. Das heißt also, ich teile keine persönlichen Informationen mit fremden Personen, die ich nicht kenne. Oder aber auch, ich verwende einen Nickname bei Online-Spielen, also einen Fantasienamen und gehe eben nicht mit meinem Namen, meinem Alter und meinem Ort sozusagen in das Spiel oder in das soziale Medium rein. Ich achte darauf, welche Bilder ich poste oder ich erzähle meinen Eltern, was mir merkwürdig vorkommt. Und dann vor allen Dingen natürlich, gerade bei diesem Thema, ich treffe mich nie mit Menschen, die ich im Internet kennengelernt habe.
Jetzt habe ich noch eine Frage zur Prävention. Ist Prävention dann als Reflexionsraum zu gestalten? Es geht ja auch darum, dann den Kindern mitzuteilen, was wichtig ist, wie du schon meintest, auch die Sorgen mitzuteilen, aber vor allem auch als Reflexionsraum doch, oder?
Ja, absolut. Es geht ja nicht nur darum, Wissen zu vermitteln an die Eltern, dass sie dort eben Vereinbarungen aufsetzen, sondern eben auch sozusagen eine Verhaltensveränderung so ein bisschen zu erwirken, dass man eben mit den Kindern auch immer ins Gespräch geht und auch ihr Verhalten spiegelt an dem, was sie so erleben. Das ist auch bei zum Beispiel bei Cybermobbing ja immer ein Thema, dass man versucht, die Kinder so ein bisschen in die Reflexion zu bringen, zu sagen, okay, hier erkennst du ein Verhalten, wo ein Kind beleidigt wird oder ähnliches. Wie nimmst du das wahr? Möchtest du, dass dir das auch passiert? Und das soll natürlich nicht passieren. Und dass man dann auch immer wieder hinterfragt, wie würdest du denn reagieren oder wie würdest du dein Verhalten anpassen, dass eben anderen Kindern so etwas auch nicht passiert. Das kann man immer wieder gut begleiten und so in die Diskussion kommen. Das finde ich halt auch wichtig. Einmal, dass das Kind erkennt, okay, ich kann natürlich mein Verhalten auch im Internet steuern. Ich muss nicht das Gleiche machen wie andere Kinder auch zum Beispiel. Und zum anderen können die Eltern daran auch erkennen, wie weit ist mein Kind denn schon sozusagen im Steuern des eigenen Verhaltens. Ne? Und das kann man auch wieder mit Vereinbarungen begleiten. Wir wenden ja zum Beispiel immer die goldene Regel an. Ich behandle andere Menschen so, wie ich auch behandelt werden will, zum Beispiel an dem Thema Cybermobbing. Und das kann man immer wieder mit den Kindern einfach besprechen. Deswegen ist Prävention ganz klar auch mit Reflexion verknüpft. Das hilft mir einfach auch im Umgang mit anderen Menschen. Was mich bei der ganzen Diskussion um die Sicherheit der Kinder manchmal erstaunt ist, dass viele Eltern davon ausgehen, ach, meinem Kind wird schon nichts passieren. Oder ich hoffe, dass meinem Kind einfach nichts passiert und wir versuchen, die nächsten 10 Jahre damit gut durchs Leben zu kommen. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Und deswegen sollten wir halt immer präventive Maßnahmen ergreifen. Und das bedeutet natürlich auch total viel Arbeit, dass wir Zeit investieren müssen, um mit den Kindern zu sprechen, um mit den Kindern gemeinsame Erlebnisse auch im Internet zu machen und auch natürlich, um immer wieder auch die Kinder dazu motivieren, mit uns Eltern zu sprechen. Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Wichtig ist, dass wir uns der Risiken, die im Internet herrschen, bewusst sind. Ein Wissen über Cybergrooming oder Cybermobbing, Sexting, FOMO und weitere Risiken können wir uns aneignen und daraufhin dann unsere Kinder besser führen und an die Hand nehmen. Wir werden in der Zukunft noch weitere Episoden zu einzelnen Gefährdungen produzieren, dass ihr ein bisschen mehr Wissen bekommt, was sozusagen gerade sehr aktuell ist und wie wir als Eltern damit eigentlich ganz gut umgehen können und sollten. Wir kommen jetzt zum Abschluss unseres Podcasts. Julia, vielen, vielen Dank, dass du so viele Informationen zum Thema Cybergrooming aufbereitet hast und uns mitgegeben hast. Danke, dass du dabei warst. Das war sehr, sehr interessant.
Es war mir eine Freude, auch wenn das Thema ein schweres ist.
Ja, das ist es. Von daher, falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein paar lobende Sternchen da. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir wünschen euch alles, alles Gute. Bis dahin. Tschüss.